Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Stefanie Rode und dazu herzlich willkommen. Epidemien sind auch emotional. Das war schon in der Vergangenheit so. Und wir fragen heute, welche Gefühle Gesellschaften vor allem bestimmen in Epidemien und an welchem Punkt es gefährlich werden kann. Was Emotionshistorikerinnen und Historiker darüber herausgefunden haben, das hören Sie dann gleich. Wir widmen uns außerdem bizarren Plagen, nämlich den Tanzplagen im Mittelalter. Haben die Menschen damals mit unkontrolliertem Tanzen darauf reagiert, dass die Zeit gefühlt aus dem Tritt geraten war? Auch das eine Frage hier. Fakt ist, Epidemien lösen viele Emotionen aus. Wut, Angst, vielleicht auch ein Erstaunen oder eine Verunsicherung darüber, wie sehr ein Virus eine Gesellschaft auffühlen kann. Das war in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten ähnlich. Wie haben sich diese starken Gefühle damals auf die Gesellschaften ausgewirkt? Und wie problematisch oder gar gefährlich können Gefühle wie Wut oder Angst in Epidemien werden? Das hat sich Stefanie Oswald angeschaut.
Seit gut 10 Monaten bestimmt die weltweite Corona-Pandemie die öffentlichen Medien weltweit. Auch wenn inzwischen viele, teilweise geradezu aggressiv widersprüchliche Meinungen vertreten werden, neben dem Schock, dass Deutschland so einschneidend von der Pandemie getroffen wurde, gibt es darüber doch auch so etwas wie eine Überraschung, wie die Medizinhistorikerin Bettina Hitzer analysiert.
Und zwar kann man, wenn man die Geschichte von 1945 bis heute betrachtet, das zunächst mal zumindest bis in die frühen 1990er Jahre als beispiellose Erfolgsgeschichte der Medizin sehen. Infektionskrankheiten sind zumindest in Europa weitgehend unschädlich gemacht worden. Es gibt sie natürlich noch, aber gegen viele gravierende eben Impfungen. Andere können sehr gut mit Antibiotika beherrscht werden. Das heißt, die Erfahrung, dass es kein Mittel gibt gegen eine Infektionskrankheit, und dass eine Infektionskrankheit in höherer Zahl auch tödlich wirkt, das ist eine Erfahrung, die vor diesem Hintergrund dieser Fortschrittsgeschichte erstmal sehr beunruhigend wirkt.
Bettina Hitzer forscht am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Emotionen, die im Kontext von Krankheiten entstehen.
Das ist schon relativ offensichtlich, dass natürlich im ersten Moment so ein Gefühl der Unwirklichkeit da war, was dann sehr schnell von Angst abgelöst wurde, Angst vor dem Coronavirus. Dann gab es eben diese konkurrierenden Ängste, also neben die Ansteckungsangst, die Angst vor der ökonomischen Existenzbedrohung, vielleicht auch die Angst davor, wie die Welt aus dieser Krise hervorgehen wird. Und dann natürlich auch andere emotionale Reaktionen, die Wut, die man natürlich erkennen kann.
Wut über die Zumutungen der Einschränkungen, Wut über die, Zitat, zivilisatorische Kränkung, wie sie der FAZ-Journalist Marc Simons schon im März nannte. Wut aber auch über die soziale Ungleichheit. Die zeige sich in Pandemien besonders deutlich, sagt der Historiker Malte Thiessen, der die Geschichte der Gesundheit, Gesundheitsvorsorge und des Impfens erforscht hat.
Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Krankheiten sind Seuchen eine Bedrohung, weil potenziell jeder für jeden eine Bedrohung sein kann. Die gesamte Gesellschaft ist betroffen. Und das führt dazu, dass man Seuchen auch als Seismograph des Sozialen bezeichnen kann. Das meint konkret, dass Seuchen soziale Spannungen und Verwerfungen sichtbar machen. Also zum Beispiel Ausgrenzung oder Abschottung von Gruppen oder auch soziale Ungleichheit.
In solchen Situationen treten rassistische, antisemitische oder homophobe Vorurteile stärker in den Vordergrund. Thiessen erinnert an die Stigmatisierung homosexueller Männer in den späten 1980er Jahren in der damaligen Bundesrepublik, als renommierte Politiker für Zwangstests plädierten und forderten, Menschen mit HIV-Erkrankung, Zitat, wegzusperren.
Was es auch gibt, sind so Bilder des Fremden oder auch Natur- und Kriegsmetaphern. Das mischt sich sozusagen zu einer ganz unheilvollen Mixtur. Das heißt zum Beispiel bei Ebola kursierte ganz oft die Vorstellung dieses Ausbruchsmotivs, also die Natur, die jetzt sozusagen zurückschlägt und im düsteren Afrika sozusagen die Seuche ausbrütet, die über uns hinüberschwappt. Sie merken an diesen Metaphern schon, dass so mit Naturbilder bemüht werden und die schüren natürlich Ängste und sorgen wiederum auch für solche Ausgrenzungen.
Das sind dann Bilder, auch Metaphern, die benutzt werden, um solche bereits vorhandenen Tendenzen weiterzuentwickeln und dann eben aber auch zu radikalisieren.
Wenn sich solche Gefühle von Angst und Bedrohung bahnbrechen und zu verzerrten Darstellungen führen, kann das eine große Gefahr sein, sagt Bettina Hitzer. Sie verweist auf das Beispiel der Bakteriologie aus dem 19. Jahrhundert.
Weil da natürlich diese Idee, man muss den Erreger bekämpfen, gezielt bekämpfen, ausschalten, ausrotten, dann übertragen wird auf das andere Feld, den Antisemitismus, und da eben auch zu solchen Bildern eben führt, zu solchen Darstellungen, die Juden als Bakterium, als Ratten natürlich auch, also als Träger von Ansteckung.
Das ist natürlich ein klassisches antisemitisches Stereotyp, dass Juden schuld sind an Pandemien. Das haben wir während der Pest gehabt, wo es dann hieß, Juden hätten Brunnen vergiftet und damit eben sozusagen die Pest ausgelöst. Und seitdem gibt es eigentlich keine Pandemie beziehungsweise auch keine sonstigen Infektionskrankheiten, die weiter verbreitet sind, Viren, die nicht diese Zuschreibung bekommen, dass sie eben von Juden verursacht sind. Ebola, die Schweinegrippe, die Vogelgrippe.
Auch die Historikerin Juliane Wetzel vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der Berliner Technischen Universität untersucht die Darstellung und Wirkung antisemitischer Propaganda im Kontext von Epidemien. Auch heute manifestiere sich Antisemitismus in Bildern, die Emotionen wecken.
Im Internet kursiert überall diese Figur des sogenannten Happy Merchant, also des glücklichen Händlers. Das ist eine, ja, man kann sagen, jüdische Fratze, die so ein bisschen in Stürmermanier rüberkommt. Und der hat zum Beispiel auf einem dieser Bilder, die kursieren, oder Memes, wie man ja sagt, hat er eine Spritze in der Hand. Und dann ist da drunter so ein gelbes Schild, so nach dem Vorbild, wie in Australien diese Vorsicht Kängurus-Schilder sind. Get your coronavirus shot.
Ein Bild mit einer doppeldeutigen Botschaft.
Also im ersten Moment hat er diese Ampulle mit einem Impfstoff, aber es ist eben nicht der Impfstoff, es ist sozusagen genau das andere. Also die Menschen sollen verseucht werden mit dem Virus.
Und damit weist diese Darstellung auch schon in die nahe Zukunft. Ängste vor Seuchen fließen ein in Verschwörungstheorien und nähren Vorurteile vor dem Impfen, meint Malte Thiessen. Aber er mahnt auch an, trotz aller negativen emotionalen Auswirkungen von Epidemien, auch in historischer Dimension, die positiven Effekte nicht komplett auszublenden.
Zum Beispiel die sogenannte Sozialmedizin im 19. Jahrhundert wird gepusht durch Seuchen. Das heißt, die Vorstellung, dass man die Gesundheitsverhältnisse für alle verbessern muss, damit letztlich auch alle etwas davon haben. Oder ein anderes Beispiel, noch ein letztes, das Denken in globalen Dimensionen. Das heißt, globale Impfkampagnen, zum Beispiel gegen die Pocken, die in den 70er Jahren ausgerottet werden, weil tatsächlich die ganze Welt an einem Strang zieht, und das mitten im Kalten Krieg, muss man sagen.
Bleibt ein frommer Wunsch in der Adventszeit, dass auch bei der Corona-Bekämpfung nicht Gefühle wie Neid, sondern globale Solidarität an Raum gewinnen und die Impfstoffverteilung gerecht verläuft.
Stefanie Oswald war das über den Zusammenhang von Epidemien und Emotionen. Die Menschheit ist ja schon von allerlei Plagen befallen worden, gewissermaßen seitdem die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Der griechischen Mythologie nach sind ja so erst alle Krankheiten und Übel in die Welt gekommen. Offen ist allerdings, ob beim Öffnen der Büchse auch die Plagen entwichen sind, um die es jetzt geht, nämlich Tanzplagen. Am bekanntesten ist die Tanzplage von Straßburg im Jahr 1518, bei der Menschen wie besessen immer weiter tanzten. Solche bizarren Ausbrüche sind auch dokumentiert in Basel, Paris und anderen Städten und auch in anderen Jahrhunderten. Was hat es damit auf sich? Waren diese Ausbrüche vielleicht auch eine Reaktion auf eine Zeit, die als krisenhaft empfunden wurde? Gerd Brendel ist diesen Fragen nachgegangen.
Es war einmal
im Jahr 1012 ein Bauer im Dorf Kolbecke bei Halberstadt, der hieß Albrecht. Der machte in der Christennacht einen Tanz mit anderen 15 Bauern, dieweil man Messe hielt, außen auf dem Kirchhof. Und waren 3 Weibsbilder unter ihnen. Und da der Pfarrherr heraustrat und sie darum strafte, sprach jener: »Du bist drinne so fröhlich, so lass uns hausen fröhlich sein. Du singst drinnen deine Leisen, so lass uns unseren Reihen singen.« sprach der Pfarrherr, »so wolle Gott, dass ihr ein ganz Jahr also tanzen müsset.« Das geschah, und Gott gab den Worten Kraft, so daß weder Regen noch Frost ihre Häupter berührte, noch sie Hitze, Hunger und Durst empfanden, sondern sie tanzten allum, und ihre Schuhe zerschlissen auch nicht.
So erzählen es die Gebrüder Grimm in ihren deutschen Sagen.
Du musst tanzen. Leute treten auf und sagen, sie tanzen und sie können nicht anders, sie müssen tanzen. Diese Vorstellung kann man auch eben schon seit der Antike in den Quellen immer wieder finden.
Du musst tanzen.
Der Historiker Gregor Hohmann hat das Phänomen durch die Jahrhunderte hindurch erforscht, das schon für das alte Griechenland belegt ist. In der griechischen Mythologie sind göttliche Kräfte am Werk. Es ist der Rauschgott Dionysos, der seine weiblichen Jüngerin, die Bacchien, in ekstatischen Tanz verfallen lässt.
Drum jagte ich sie aus den Häusern fort, im Wahnsinn, und toll im Rausch bevölkern sie das Waldgebirge.
So spricht der Gott selbst in den Bacchien von Euripides. Eine lebensgefährliche Raserei, der im Stück der König von Theben, Pentheus, zum Opfer fällt. Ihr berühmtestes Opfer war der göttliche Sänger Orpheus, den die Mänaden in Stücke rissen. Zurück zu den zum Tanzen verfluchten Frauen und Männer um das Jahrtausend vor der Kirche in Kolbecke. Die bekommen drei Jahrhunderte später überraschend Gesellschaft.
Es geht damit los, dass wir um 1300 im Bodenseeraum bei Konstanz, Schaffhausen in der Gegend Zeugnisse dafür haben, dass Leute in der Nacht auf den Johannistag zur Sommersonnenwende in einer Johanniskirche tanzen. Und dann 1374 gibt es dann eine große Bewegung im ganzen Rheinland. Das kommt aus dem Bodenseeraum und die wandern dann bis ins heutige Belgien. Man kann dann immer wieder so einzelne Hotspots sozusagen beobachten, in Zürich mal im 15. Jahrhundert, 1518 dann eine große Bewegung in Straßburg und Basel.
Du musst tanzen. Du musst tanzen.
In Straßburg 1518, eine Stadt von 30.000 Einwohnern überschlägig, sind es wohl 1.000 Leute etwa.
Du musst tanzen.
Viel hundert fingen zu Straßburg an, zu tanzen und zu springen, Frau und Mann. Am offenen Markt, Gassen und Straßen, Tag und Nacht ihrer viel nicht aßen, bis ihn das Wüten wieder gelag, St. Veitstanz ward genannt die Plag.
Berichtet eine elsässische Chronik.
Ein Weib namens Troffer, eine halsstarrige, wetterwendische, tolle Kreatur,
sei des
Tanzes Urheberin
gewesen, der sich bald weitere Tanzwütige anschlossen. Von einem Fluch als Ursache des Veitstanz in Straßburg wissen die Quellen nichts. Aber was brachte die Menschen dann zum Tanzen? Für den Historiker Gregor Hohmann lässt sich das Phänomen der Tanzwut nicht verstehen ohne ein Weltbild, das seine Ursprünge in der Antike hat.
Der Ansatzpunkt liegt in der Vorstellung, dass der Kosmos, alle Dinge und Wesen im Kosmos, die Sphären, die Engel, die Menschen, sich in einem harmonischen Reigen rund um Gott befinden.
Komm, Jessica, sieh, wie die Himmelsflur ist eingelegt mit Scheiben lichten Goldes. Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst, der nicht im Schwunge wie ein Engel singt. Zum Chor der hell geaugten Cherubim, so voller Harmonie sind ew'ge Geister.
Heißt es etwa in Shakespeares Kaufmann von Venedig? Vor Shakespeare beschrieb Dante in seiner göttlichen Komödie den himmlischen Reigen. Aber kein Paradies ohne Hölle, keine Harmonie ohne Disharmonie.
Du musst tanzen.
Für Roman ist der Drehwurm Widerwillen Ausdruck eines tiefen Krisenbewusstseins. Und Krisen erlebten die Menschen des Hochmittelalters viele. Die verheerenden Pestepidemien wurden als göttliches Strafgericht gedeutet. Prozession sich selbst kasteiender Geißler gehörten zum Stadtbild wie Bußprediger mit ihrer Forderung nach einer Kirchenreform. In den Rathäusern rangen Handwerkszünfte mit Patriziern um die Macht. Das unkontrollierte Tanzen als Spiegel einer Zeit, die aus dem Tritt geraten war.
Du musst tanzen.
Die Tanzwut ist sozusagen die Störung dieser kosmischen Harmonie. Die Leute tanzen, um um zu zeigen, dass sie sich in einem Zustand befinden, in dem sie sich von Gott getrennt fühlen.
Die Zeitgenossen erlebten die Tanzenden, die bis zur lebensbedrohlichen Erschöpfung kreiselten, denn auch nicht als Bedrohung, sondern als Opfer.
In den Quellen ist gerade von Ansteckung nicht die Rede, sondern die Leute schauen zu und machen sich darüber Gedanken und reden darüber. Zum Teil tanzen sie mit, um denen zu helfen.
Der Rat der Stadt Straßburg geht weiter. Er lässt eine Bühne für die Tanzenden errichten und eine Kapelle aufspielen, quasi um den Tanz in geordnete Bahnen zu lenken. Ohne Erfolg. Schließlich führt man die Betroffenen zur St. Veits Kapelle bei Saverne. Und der heilige Nothelfer gegen allerlei Krankheiten versagt auch in diesem Fall seine Hilfe nicht. Aber vorher müssen die Tanzwütigen den Altar umrunden, in roten Schuhen, an denen nicht nur die Farbe besonders ist.
An den Schuhen war unten und oben ein Kreuz mit Balsam aus Salböl gemacht und mit Weihwasser besprengt in St. Veits Namen. Das half ihn fast allen.
So die Chronik. Im kollektiven Gedächtnis allerdings drehen sich die Tanzsüchtigen immer weiter. In Märchen und Sagen, wie der von den Bauern von Kolbecke, in heiligen Legenden vom Veitstanz. Als historisches Fallbeispiel einer Massenhysterie macht die Tanzwut in der Wissenschaftsliteratur des 19. Jahrhunderts Karriere. Alles Mögliche wird mit einmal als Choreomanie gedeutet. Von der Walzermode bis viel später zum Rock'n'Roll.
Nein, es ist gar nicht okay. Du musst
Tanz, gedeutet als zwanghaft, krankhaft, von den Institutionen einer Welt, in der der Zwang zu produzieren und zu konsumieren alles beherrscht. Die ohne Sinn und Verstand bis zur Bewusstlosigkeit tanzenden Frauen und Männer von der Antike bis heute halten ihrer Gesellschaft den Spiegel vor. Eine Welt ohne sie würde endgültig erstarren. Im seelenlosen Funktionieren.
Nein, es ist gar nicht okay. Du musst tanzen. Du musst tanzen.
Gerd Brendel hat einen Blick gewagt in die Geschichte und die Literatur der Tanzplagen. Das waren die Zeitfragen Kultur und Geschichte. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.